Hallo Markus.
Hallo Nick.
Ein neues Jahr steht an, 2025. Das ist doch ein schöner Anlass, dass wir vielleicht anhand der Themen, die uns in 2024 schon wichtig waren, mal gucken, was wir uns für 2025 wünschen.
Ja, ich wünsche mir gar nichts.
Du wünschst dir gar nichts?
Nee, was soll das?
Was hast du dir denn für 2024 gewünscht? Oder gab es da ein schönes Ereignis oder einen Moment?
Es war ein wunderschönes Jahr. Ohne dass irgendwas passiert ist. Hast jeden Tag Glücksgefühle gehabt? Ja, ich kann
ja
aber gar
nicht. Super.
Doch, ich lebe am See. In meiner Familie ist alles okay. Job läuft gut. Bin gesund. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste. Macht viel Fitness.
Ja. Stimmt.
Ne? Ernähre mich gesund, aber ohne es zu übertreiben. Nee, alles gut eigentlich.
Ah, du musst ein glücklicher Mensch sein, bist du ja auch. Also ich habe schon ich hatte einen Wunsch Anfang des Jahres 24, und zwar mit dir diesen Podcast zu machen. Und umso mehr habe ich mich gefreut, dass du direkt Ja gesagt hast. Weil wir ja auch immer, wenn wir uns denn gesehen haben in den letzten Jahren, immer schon in heiße Diskussionen kamen. Und die Idee war ja, dass wir das aufnehmen. Und vielleicht interessiert es ja auch jemand anderen, die Themen, die uns bewegen. Und ich habe mich total gefreut, dass du Ja gesagt hast und dass wir gemeinsam dieses Jahr schon verbracht haben, 24.
Ja, schön.
Oder? Gleiches.
Ja.
Wünsche ich mir wieder für 25. Und Themen gibt es ja genug. Politik, Medien, wir haben immer alles gestreift, Wirtschaft. Du mit deinem Hintergrund eher aus der politischen, ja, Berichterstattung und jetzt deinen Kontakten in Politik und Wirtschaft, wo du versuchst zu helfen, einfacher, klarer und deutlicher zu kommunizieren. Wenn du da ein Fazit oder ein Resümee fürs Jahr 2024 ziehen müsstest, bist du damit auch zufrieden?
Also ich bin ja eigentlich ein gelassener, ruhiger Mensch, zufrieden, optimistisch. Meine Seminare, die machen mich schon traurig und aggressiv zugleich, weil ich eben einfach sehe, wie ambitionslos die meisten Leute eben schreiben. Und damit meine ich Leute in Ministerien, in Parteien, in großen Unternehmen und sowas alles. Langweilige, oberflächliche Texte geschrieben aus dem bloßen Impuls heraus, bloß keinen Fehler zu machen. Jetzt letzte Woche habe ich gefragt, warum schreibst du so langweilige Texte? Da steht ja überhaupt gar nichts drin, das ist total oberflächlich. Ja, ich bin noch in der Probezeit. Ja, meine Güte, weil du in der Probezeit bist, musst du also besonders feige, oberflächlich, langweilig schreiben, nichtsnutzig geradezu. Das ist schon irgendwie, da ist eine Kultur in unserem Land, also, ja, also die macht mich wirklich betroffen, die macht mir auch Angst, weil ich nicht glaube, dass wir mit dieser Anpasserei und dieser Oberflächlichkeit, dass wir hier irgendwie irgendwas reißen können in diesem Land. Ich meine, in anderen Ländern, die sind alle eh fleißiger als wir, die arbeiten mehr, die sind weniger krank. Manche Ländern, ja, einfach, sie sind auch leistungsbereiter. Und bei uns, es geht einfach so um Sicherheit und aber was kommt dabei rum? Ja, die Leute, wenn sie schreiben, dann schreiben die einfach nur für ihre Chefs, statt für die Leute, die ihre Texte lesen. Die nehmen sich überhaupt gar nicht vor, andere Menschen zu bereichern. Ja, aber dafür ist Schreiben da oder überhaupt kommunizieren, dass andere Leute was davon haben. Und das passiert alles nicht. Es ist alles so ein grauenvolles Sicherheitsdenken. Aber was eben total glücklich macht, aber eben auch irgendwie traurig ist, wie schnell die das eben lernen. Also du hörst jetzt so wie Eigenwerbung an, ist völliger Quatsch. Es geht einfach darum, in 2 Tagen, die müssen auch gar nicht viel lernen, sondern du musst sie eigentlich nur ermutigen, ein bisschen mutiger zu sein, ja, und mehr Aussicht und mehr zu geben, ja, und schwupps, deutlich besser und plötzlich mehr relevant diese Leute sind, ja. Die verstecken sich alle, ja, machen sie austauschbar und dann werden sie alle irgendwann ersetzt durch ChatGPT oder durch Künstliche Intelligenz. Da brauchen wir uns nicht zu wundern. Viele von uns brauchen wir gar nicht, kann Künstliche Intelligenz besser.
Was erzählst du denen denn, um die zu motivieren, zu sagen, warum würde es sich lohnen, ehrlicher, wahrer, einfacher zu schreiben?
Ja, ich meine, der Grund ist doch, weswegen, was machen wir Menschen denn? Wir versuchen doch irgendwie einen Beitrag zu leisten, um die Welt irgendwie zum besseren Ort zu machen, oder wir versuchen andere Leute doch eigentlich zu bereichern und irgendwie auch einen Wert im Leben darzustellen. Aber wenn man sich nur versteckt und sich anpasst und langweiligen, oberflächlichen Scheiß schreibt, und das ist ja die Regel, das hört sich ja total arrogant natürlich an, ich nöll das hier so runter, ne?
Ja.
Agro auch, ne? Tut mir echt leid, aber ey, das ist Wahnsinn, ja. Und dabei ist doch Schreiben kann doch so schön sein, egal was, ja. Ob ich, auch wenn ich nur eine Nachricht schreibe, dann kommt es darauf an, kann ich doch Befriedigung drin finden, die so zu schreiben, dass ich den Leuten keine Zeit stehle, dass ich die möglichst schnell informiere, möglichst sachlich, möglichst objektiv. Und wenn ich Kommentare schreibe, also Meinungsartikel, sollte man ja irgendwie möglichst trennen. Dann kommt es darauf an, dass ich eine möglichst originelle Meinung von mir gebe, dass ich aber auch abwäge, dass ich redlich bin, dass ich seriös bin, dass ich Leute zum Nachdenken bringe. Ja, sowas alles, das macht doch alles Freude. Und wenn wir so oberflächlich, langweilig, austauschbar schreiben, dann stellen wir überhaupt keinen Wert dar. Und was ich den Leuten immer sage, Leute, schreibt doch nicht für eure Chefs, sondern schreibt so, dass ihr euch selber in den Spiegel gucken könnt. Ja, dass ihr selber das Gefühl habt, dass ihr was wert seid und dass ihr was geleistet habt. Ne? So, und das verstehen eben die meisten Leute, und das Witzige ist, sie können es eben auch. Ne? Also im Grunde, ich lasse die Leute üben, die schreiben
Also
dann
es
über.
liegt nicht am fehlenden Können, sondern
Nein, überhaupt nein,
am
ja,
Mut.
können. Ja, das Handwerk lernen wir eben gar nicht so richtig, oder wir verlernen ja zu schreiben in Deutschland. Also in anderen Ländern ist ja alles viel besser. Aber dieses Uni-Deutsch da, das ist ja kein Deutsch. Ja. Das ist ja diese langatmige, elitäre Geschwurbel. Das würden sich auch die Engländer und die Amis, die lassen sich das ja gar nicht gefallen, sowas. Ne? Also gerade Land der Dichter und Denker, ich glaube, da kann man ja nur lachen. Ja? Also dieses verschwurbelte Deutsch, irgendjemand, der studiert hat in unserem Land, wird ja irgendeinen Text, den er im Laufe seines ganzen Bildungslebens geschrieben hat, irgendjemandem freiwillig zu lesen geben. Würdest du irgendwas, was du in der Uni gemacht hast, irgendwem, den du magst, freiwillig zu lesen geben? Wir haben 18 Jahre Bildungssystem in Deutschland, schreibst du nur Texte, die keine Sau liest, bis auf den Prüfer, ja?
Naja, das ändert sich ja jetzt so ein bisschen mit KI. Ich weiß nicht, ob du das regelmäßig ausprobierst, aber das ist ja eine sehr teflonartige Sprache. Also insofern, das ist, wie ich finde, recht leicht zu erkennen, wenn da keine eigenen Gedanken drin sind. Aber was mich ja auch so ein bisschen rumtreibt in dem Zusammenhang ist, es wird ja auch gar nicht mehr gelesen, ne? Also, nehmen wir mal die Bücher weg. Ich glaube, da gibt es eine neue Renaissance. Aber auch dank TikTok, da gibt es wohl einen neuen Trend, dass wirklich wieder in Büchern auch ja, die Freizeit verbracht wird. Aber wer liest denn heute noch? Also das, was Medien oder Politiker von sich geben. Lesen ist inzwischen schwer. Die Leute wollen hören, wie wir hier im Podcast. Wenn sie sich Zeit nehmen, nehmen sie einen Podcast. Und wenn sie keine Zeit haben oder sich nicht nehmen, dann eben in kurzen 3 Sekunden, 10 Sekunden, 60 Sekunden.
Ja, das kann ich nicht beurteilen. Ich weiß nur, dass jetzt zum Beispiel die Zeit, die hat ja ihre Auflage gesteigert, und zwar zu Recht, weil die eben einfach auch besser, noch besser geworden sind. Bei der Zeit weiß man eben immer nicht so richtig, und das ist gut, man weiß nicht, worauf die Autoren hinaus wollen. Also man hat nicht das Gefühl, die haben eine bestimmte These im Kopf, die sie dann versuchen müssen, durch Recherchen zu untermauern. Sondern wenn ich da bestimmte Texte lese, dann denke ich, ja stimmt, die Seite stimmt, habe ich gar nicht bedacht, das ist ja auch richtig. Und dann ein paar Sekunden Lesedauer weiter, denke ich, nee, okay, stimmt, die andere Meinung ist eigentlich auch richtig. Ne? Also darauf kommt es, finde ich, an, dass man eben so schreibt, also wirklich redlich schreibt, dass man objektiv schreibt, ausgewogen, dass man sich Gedanken macht, dass man nicht versucht, Leute zu belehren und seine eigene Meinung immer so von sich rotzt. Ja? Und das ist dieses, was mich so ankotzt, dieses billige, einfach auf dem Hintern sitzen und einfach nur irgendwas zu meinen. Ja? Immer nur die eigene Meinung rauszukotzen, ja? Statt sich zu informieren, um dann wirklich andere Leute bereichern zu können. Und das ist eben auch in Unternehmen, Ministerien und überall. Die sitzen einfach nur in ihren fucking Büros, ja, und schieben Textbausteine von links nach rechts, statt auf die Straße zu gehen. Ja. Auch die Leute in Parteien. Ich würde die einen Tag in der Woche mindestens rausschmeißen. Ja. Die müssen ins
Ja, das stimmt. Ja, ins Leben gehen. Ja.
Sehen, wie die Welt tickt, ja, statt da irgendwie nach dem Studium irgendwo wieder in irgendeiner Stube zu sitzen und irgendwie über Demokratie zu theoretisch zu quatschen, ja, meine Fresse.
Okay. Zumindest habe ich aber, also ich finde, da gibt es einen Lichtblick. Ich habe in den letzten Wochen, wenn sich Politiker geäußert haben, das waren unterschiedliche, nicht nur Herr Habeck, auch Herr Steinbrück, den magst du ja auch oder hast auch für ihn schon gearbeitet, oder die Ricarda Lang, die ja aus der Politik sich erstmal oder von ihrem grünen Chefposten verabschiedet hat, die alle so den Tenor hatten, wir müssen den Menschen mehr reinen Wein einschenken. Würde das so in die Richtung gehen?
Ja, das ist ja Ricarda Lang, die wird wiederkommen, weil die jetzt einfach mal ehrlich ist, ne? Die verdient sich wahnsinnig Respekt, seitdem sie eben keinen Führungsjob mehr hat, ne? Aber es ist natürlich auch bezeichnend, dass sich erst jemand traut, mutig zu sein, wenn sie eben aus der Verantwortung raus ist. Genau wie schwule Fußballspieler, die sich erst outen, wie der Hitzlsperger, wenn sie eben ihre Karriere beendet haben. Was ich total verstehe, ne? Ich mache dem Hitzlsperger keinen Vorwurf. Immer noch mutig genug, ne, als Fußballspieler. Aber offenbar ist dieses System Politik, ist es eben einfach so mittlerweile, vielleicht war es auch schon immer so, aber dass eben alle so viele so feige sind, sich nicht trauen, dass sie glauben, Lügen gehört irgendwie zum Handwerk dazu, ne? Und die also wir denken, wie Leute.
Einfach nicht alles sagen. Also Lügen ist, glaube ich,
Ja, aber die.
das
Ey,
Gros
Nick,
der Politiker.
ich
Okay.
war wirklich, ich war da, ich. Weiß ja jeder, bei welcher Partei ich mal 4 Jahre gearbeitet habe. Da wird auch gelogen. Ja, ich habe manchmal gesagt, ey Leute, die Wahrheit ist die nicht überhaupt mal eine Option. Ja, weil wenn bestimmte Krisen passieren, dann versucht man immer das so zu biegen, dass irgendwie, dass es irgendwie doch noch gut aussieht. Und von der Wahrheit ausgehen und die Wahrheit auch mal eingestehen, dass was schiefgelaufen ist. Ja, so genau jetzt wie mit Olaf Scholz, der jetzt die Saskia Esken zweimal im Regen hat stehen lassen, ne? Wo sie auch wirklich völlig ratlos war, dass er sie so eiskalt hat abblitzen lassen. Ne? Dann kommt eben hinterher, kommt dann eben irgendwie so eine beschönigende Erklärung, ja, gut, dass wir beide drüber lachen konnten. Ja? Das glaubt denen doch kein Mensch. Was glauben diese Leute eigentlich,
Ja, aber es sind
die Leute
auch,
können? Das ist doch.
ja, aber das, glaube ich, war jetzt einfach eine menschliche Regung. Dazu kann man jetzt stehen, wie man möchte, aber die Politiker sind einfach in so extremen Situationen auch Menschen. Mich beruhigt sowas eher. Also nicht, dass man jetzt schroff zu anderen ist, aber dass da dann auch so ein bisschen Wahrheit oder Ehrlichkeit durchleuchtet. Aber nichtsdestotrotz, also für mich gibt es zwei Lichtblicke zu dem Thema. Das eine ist, dass ich gelesen habe und merke, dass durch den Bruch der Ampelkoalition die Parteien Zulauf haben und mehr Mitglieder erhalten. Das ist für mich ein Zeichen, dass doch mehr normale Menschen wie du und ich sagen, Mensch, nur demonstrieren gehen oder zu Hause wie am Stammtisch zu diskutieren, bringt ja eigentlich gar nicht so viel. Ich muss in die Institutionen rein, wo ich auch was verändern kann und wo ich ehrenamtlich auch zeige, dass ich Arsch in der Hose habe. Das finde ich eine super gute Entwicklung zum Jahresende von 24. Da erhoffe ich mir für 25 echt viel. Und die zweite, nur um es zu Ende zu führen, mein Punkt ist, dass es auch, bitte?
Erstmal den einen Punkt nach dem anderen.
Ja.
Die Sache, das würde ich übrigens Journalisten auch immer empfehlen, immer nur eine Frage stellen und nicht zwei
Ja,
Fragen stellen.
Dankeschön. Ja,
Einfach mal ein
ich
bisschen
lerne.
hin. Nein, dich, ich meine dich jetzt gar nicht, weil bei dir ist es ja egal oder bei uns ist es
Nein,
egal.
ist gut. Finde
Aber
ich
Journalisten,
gut. Klar.
professionelle Leute, und da ist ein bisschen was anderes, ne? Aber ja, schön, dass wir an die Parteien reingehen. Ist eben nur die Frage, wie lange bleiben die in den Parteien? So wie Parteien organisiert sind. Die Frage, dieses sich hochkämpfen, ich hätte das bestimmt nicht geschafft. Ne? So war ich jetzt Redenschreiber vom Kanzlerkandidat, aber ich hätte das auf dem normalen Weg, hätte ich das überhaupt gar nicht geschafft. Ja? Wäre ich eben aufgefallen, wäre aussortiert worden. Ich weiß nicht, das
Ja, aber da übersiehst du die neuen Parteien. Da übersiehst du die neuen Parteien. Also sowohl eine Wagenknecht-Partei als auch kleinere Parteien wie Volt zum Beispiel. Da kannst du ja sehr schnell sehr viel bewegen, weil einfach Menschen gebraucht werden, die dann zum einen die Arbeit machen, aber zum anderen dann auch in die Positionen reinkommen, wenn es um Kandidaten geht, auf kommunaler, Landes- oder auch Bundesebene. Da ist man
Ja,
recht schnell im der
kann sein.
Verantwortung.
Aber bei Wagenknecht ist eben, ich finde eben auch, ich weiß immer gar nicht, was das soll, dass Leute immer erzählen, sie müssen die Demokratie verteidigen und so. Da kann ich einfach nur lachen, weil Demokratie ist ja nur wirklich, zeigt sich ja gerade, es gründen sich ständig neue Parteien und es gehen ziemlich viele Leute gehen zur Wahl. Nur bei der Sarah Wagenknecht-Partei, ich finde schon, dass sie absolut ihre Berechtigung hat, weil die was abdeckt, was andere Parteien nicht abdecken.
Ja,
Nur sie
also.
ist offenbar so autoritär. Und sie schneidet alles auf sich zu, dass Ich mich frage, wie man sich da wirklich in dieser Partei verwirklichen kann. Kann ja sein. Ich weiß es eben nicht genau. Nicht dabei. Nur ich bin jetzt von dem Auftreten, die ich von ihr jetzt gesehen habe, bin ich so ein bisschen enttäuscht und habe das Gefühl, es geht zu sehr in Personenkult und auch ein bisschen zu, ich sage keine Diktatorin, aber es ist zu diktatorisch, sagen wir mal so. Ja, das macht mir ein bisschen Sorgen.
Gut, aber dann ist es ja schön, du musst ja gucken, hast du Mitstreiter gefunden, bleiben die auch am Ball, wenn du dich dann so als Parteichefin, nenne ich sie jetzt mal, so aufhörst. Aber prinzipiell finde ich das echt eine
Ja.
gute, eine schöne Entwicklung, dass sich das so ausdifferenziert und vor allem auch Menschen merken, ich kann mehr tun und gehe in die Institutionen rein. Und mein zweiter Punkt ist, dass ich gehört habe, dass sich schlaue, erfahrene Menschen zusammentun, um sozusagen, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so Beratergremien bilden. Also ich hatte den Herrn Steinbrück schon erwähnt. Der hat sich, glaube ich, auf Initiative hin mit dem Herrn Maaßen, der war ja mal Innenpolitiker, und gemeinsam mit Julia Jäkel, die war mal Vorstandschefin bei Kuhner und Jahr, und ich glaube, es sind zwei, drei Leute mehr dabei. Die haben sich zusammengetan, um ja zum Thema Demokratieverständnis, Demokratieschutz und weiterhin Aufbau für die Zukunft. Was muss sich ändern, auch in den Demokratieinstitutionen selbst? Wie bleibt der Staat handlungsfähig? Ich glaube, das ist deren Leitfrage, weil an Gesetzen mangelt es ja nicht. Es geht ja mehr um die Umsetzung, die auf der Straße bleibt. Und so Initiativen, auch das macht mir echt Mut.
Ach, überhaupt nicht, weil das ist einfach, das ist
Überhaupt
wieder
nicht.
so etabliert. Ey, ich liebe Peer Steinbrück, ne? Also wirklich, ich kriege Tränen in den Augen, wenn ich an die Zeit mit dem denke. Echt so ein Typ mit Arsch in der Hose, wirklich Mumm, ja, der andere Leute, der anderen nicht Fehler zuschiebt. Das ist einfach, also diesen Typen fand ich echt grandios, ja. Aber wenn ich das immer höre mit dieser Demokratie, ich habe immerhin, das war eigentlich jetzt eine positive Geschichte, ich war im Zug und dann unterhielten sich auch zwei über Demokratie und die muss man stärken und so. Und da habe ich wirklich höflich gesagt, ey, bitte erklärt mir mal bitte, was hier nicht demokratisch sein soll in diesem Staat. Bitte erklärt es mir mal. Ja, viel undemokratischer finde ich manche Linke und insbesondere manche Grüne, die einem das Wort verbieten, ja, oder wo man bestimmte Sachen nicht sagen kann. Im Moment ist das Volk ist eher das Problem, und wir beschneiden uns gegenseitig in unserer Meinungsfreiheit, aber der Staat ist doch noch wirklich super. Du kannst den Staat beleidigen, du kannst mit dem Staat alles Mögliche machen. Wo ist denn da keine Demokratie? Wo ist denn bitteschön die Demokratie gefährdet beim Staat? Wozu brauchst du deswegen so Denkzirkel von intelligenten, gebildeten Leuten in ihren
Das
Sneakers,
sind
die
keine
theoretisch über
Denkzirkel,
Demokratie unter?
Rusti.
Wozu
Ich
wolltest du
möchte
dich
dich
über Demokratie?
gerne unterbrechen, weil es geht nicht um theoretische Abhandlungen, sondern wirklich um die Frage, wie bleibt eine Demokratie auch handlungsfähig? Also wie kriegen wir es hin, dass die ganzen Behörden, Institutionen drunter eben handlungsfähig bleiben und auch Gesetze, die verabschiedet werden, bis in die einzelne Kommune runter nicht nur umgesetzt werden kann, sondern dort auch ein Verständnis dafür da ist, warum dieses Gesetz und das Verständnis dafür da ist, denke ich schon mit, was bedeutet denn ein Gesetz? Weil vieles bleibt ja liegen, weil die nachrangige Ebene sagt, das lässt sich gar nicht umsetzen. Und das, finde ich, kann eine Demokratie schon von innen aushöhlen. Und das finde ich einen sehr guten Ansatz.
Ja, das ist mir jetzt noch zu abstrakt. Ich weiß jetzt nicht genau, was sie da leisten wollen und ob das wirklich über so eine reine Rederunde jetzt irgendwie hinausgeht. Demokratie aushöhlen und so. Das sind eben immer, wir beschäftigen uns mit so großen Schlagworten. Wer kann denn was damit anfangen? Wer hat denn jetzt wirklich Angst jetzt wirklich? Wen betrifft denn das wirklich? Wo stellt man denn fest, dass die Demokratie gefährdet ist oder ausgehöhlt wird? Ja? Was passiert denn da jetzt gerade? Ich möchte schon mal endlich mal eine vernünftige Antwort darauf haben, was ist eigentlich an der AfD undemokratisch? Ja? Ich frage das jetzt die ganze, ich möchte die AfD wirklich überhaupt nicht verteidigen. Ja, ich würde die unter gar keinen Umständen wählen. Ich kann die Köppe nicht ab. Ja? Aber meine Fresse, bitte erklär mir mal jemand wirklich mal seriös, was daran undemokratisch ist. Ich habe selbst bei ChatGPT haben wir uns das angeguckt, da ist immer so ein Geraune und jetzt auch die Leute im Zug, ja. Das war total, wir haben nachher mal Adressen ausgetauscht, weil die sehr kontrovers, aber total sachlich und freundlich diskutiert haben. Der eine war, der aber sagte, naja, es stimmt schon, wir sind wirklich ein bisschen missmutig und so, dabei ist doch so viel schön und so weiter, ne? Aber ach, Ja, was zum Teufel ist jetzt wirklich? Die konnten mir auch nicht sagen, was jetzt undemokratisch ist. Genau, da kommt immer und sonst irgendwas. Und dieser Alterspräsident in Thüringen, der da irgendwie die Debatte irgendwie abgewürgt hat. Aber kannst du mir das erklären? Was ist jetzt an der AfD undemokratisch?
Aber das ist ja das Schöne an der Demokratie. Zum einen, wir
Moment
müssen,
mal, kannst du die Frage beantworten? Ich bin ja nicht auf.
was da undemokratisch ist, ich glaube, es gibt ja Verhinderungsmodis, ne? Dass du Dinge aussitzt oder eben laufen lässt, ohne jetzt da beim Landtags, da ging es ja ums Wahlrecht, glaube ich, diesen Landtagspräsidenten zu wählen.
Mal auf dem Marktplatz. Guck mal, wir müssen, weißt du, wir reden, Leute wie wir reden über die Demokratie wird ausgehöhlt und die Demokratie ist in Gefahr. Grusel, grusel, grusel. Und das jetzt erzähl mal auf dem Marktplatz jemanden, weil ich unterhalte mich mit diesen Leuten. Da sagen die mir, wo denn bitte die Demokratie gefällt? Dann stotter ich rum, weil ich weiß es nicht. Bitte, Nick von dir, allen anderen, gebt mir eine Frage.
Okay, ich gebe dir mal, dann gebe ich dir mal,
Ja, mach mal.
ich gebe dir mal oder versuche dir ein Beispiel zu geben. Die Demokratie lebt ja davon, dass wir alle unsere Steuern zahlen. Ne? Das sind ja letztendlich die Einnahmen, die einzigen Einnahmen, die eine Demokratie hat. Und die Steuergesetze sind inzwischen so diffus und so komplex, dass es ohne fachliche Beratung schon gar nicht mehr zu durchschauen ist. Das finde ich ein Manko, ne? Also ich als Bürger verstehe nicht, wie die Steuergesetze funktionieren und kann meine eigene Einkommensteuererklärung im Zweifel, wenn sie etwas komplexer ist, gar nicht mehr selbst machen.
Das kann man los.
Und zum Zweiten,
War
dass
mal
dann
demokratisch, das hat ja nichts mit der AfD zu tun. Das ist eben möglicherweise.
nein, aber es,
Ne, da
also
sollte man
genau,
unbedingt.
du hast mich ja gefragt, wo ist es nicht so abstrakt? Also ich kann nur von Sachen dir was erzählen, wo ich so glaube, so ein bisschen mehr reinblicken zu können und wo ich sage, so, naja, das ist schon eine Aushöhlung von der Demokratie, weil wenn wir nicht mehr in der Lage sind, dass alle Steuern auch bezahlt werden und das nicht mehr nachholen können, und wenn du dann hörst, es gibt zu wenig Steuerbeamte, die auch danach fanden, wo wird bewusst Steuer sozusagen nicht bezahlt. Ich rede jetzt nicht von den offiziellen Steuerschlupflöchern, das wäre ja nochmal ein anderes Thema, sondern was wird getan und die aufgeben und verzweifeln, weil sie sagen, wir können es gar nicht nachholen, wir können die Fristen gar nicht bedienen, die einzuhalten sind, damit wir da Gelder zurückholen können. Da reden wir jährlich von Milliardensummen, Beispiel Cum-Ex auch. Das muss man thematisch jetzt gar nicht aufdröseln, aber wo die Hauptfunderin, die hat jetzt nach ein paar Jahren aufgegeben, weil sie gesagt hat, wir kommen da nicht weiter. Ich werde behindert, meine Arbeit zu machen. Von Personalmangel war von Anfang an sowieso ein Desaster. Und das, finde ich, ist ein Aushöhlen, was wir erkennen. Und wo eine Politik handeln müsste, nicht mit mehr Gesetzen, sondern mit einer Ausdünnung von Gesetzen.
Genau, das betrifft eben alle und schon seit langer Zeit. Ne? Deswegen war ja Friedrich Merz war ja schon mit seinem Bierdeckel, mit der Steuererklärung auf dem Bierdeckel. Es ist unbedingt notwendig, dass sich da was tut. Ja? Also das ist empfand ich auch als finde ich auch als undemokratisch. Ich finde aber unser Treiben in den Parlamenten finde ich auch undemokratisch, weil da sagen mir die Leute eben immer, die auch diese Reden schreiben, die sagen mir immer, ja, im Bundestag oder im Landtag ist ja egal, was wir sagen. Es ist ja eh schon vorher alles abgestimmt. Das macht ja gar keinen Unterschied mehr. Und da sage ich ja, was ihr gerade sagt, das ist mal eben verfassungswidrig, ne? Weil ihr spuckt wirklich auf das Haus des Volkes, ja? Im Haus des Volkes, nämlich Parlamenten, da sollten nämlich gerade Schulklassen sitzen und Handwerker und so. Aber wenn die einmal irgendwie so Reden gehört haben von deutschen Politikern, dann kommen die halt nie mehr wieder, ne? Weil wir uns überhaupt gar nicht anstrengen, weil es auch so eindimensional ist. Es ist so lächerlich eindimensional. Alle ziehen ihre Positionen runter. Und deswegen muss man wirklich mal langsam, ich hätte es nicht für möglich gehalten, man muss mal langsam über Parteien nachdenken. Ich weiß gar nicht mehr so hundertprozentig, alles so richtig ist mit den Parteien, ja? Weil wir haben ja gerade auch gesehen, durch den Koalitionsbruch haben wir ja gesehen, wie egozentrisch die alle agieren und nur in ihrem Sinne und wie die alle, die Nick, die lügen, die lügen. Die machen doch allen was vor, ja, die machen nur aus ihrer Sicht bringen die irgendwelche Punkte, ja, und haben die wirklich das Interesse aller im Hinterkopf, ja. Ich weiß nicht, da muss ich was ändern, das geht so nicht weiter, ja, weil insofern verliert tatsächlich die Parteien, wie sie gerade sind, die verlieren halt wirklich an Zuspruch, weil sie nicht glaubhaft genug sind, weil alles komplizierter wird. Die versprechen immer, es wird einfacher und es wird aber mal komplizierter. Wie du macht das nicht steuern.
Aber
Und führt in der Tat den extremen Parteien wieder Leute zu. Das ist völlig logisch, ne? Kann man auch
ja,
gar nicht.
aber es ist auch eine Chance für nicht nur Extremparteien, sondern generell für neue Parteigründungen, für neue Gesichter. Also man kennt ja auch kaum die zweite Reihe in den Parteien, ne? Jetzt ist es sowieso sehr zugespitzt, weil die Wahlkampfphase sehr kurz ist. Da geht man voll nur auf den Frontmann und auf die Frontfrau. Zum Glück gibt es noch Frauen dabei. Also das wäre für mich ein nächstes Thema. Apropos Parteien oder auch Bundestag, dass natürlich viele, ne, auch gar nicht das Volk so repräsentiert ist. Ne? Wenn du mal guckst, sind viele Lehrer, sind viele
Ja.
Rechtsanwälte, es sind zu wenige aus der Wirtschaft, da sind aber die, da sind wir alle gefragt. Ne? Also wie kriegen wir mal ein System hin, wo man einfach paar Jahre wechseln kann aus der Wirtschaft in die Politik und umgedreht, ohne dass einem unterstellt wird, man macht das nur aus Vorteilskalkül, ne, um mit Kontakten dann danach viel Geld zu verdienen. Also das wäre für mich zum Beispiel so ein Ansatzpunkt, ne? Also, aber das ist natürlich etwas, was nicht von heute auf morgen geht, aber was für so eine Situation, wo, glaube ich, wir alle das Gefühl haben, ja, also das, was den Ampelbruch, was die uns erzählt haben, warum, wieso, weshalb, da muss ich schon auch sagen, also da bin ich bei ein paar Politikern, bin ich da auch vom Glauben abgefallen. Aber das wird ja auch eine Konsequenz haben, meine ich schon.
Ja, kann sein, was du, ja, es ist gut, was du sagst, dass es eben eine Chance bietet für Neues. Und jetzt hast du eben so eine Übergangsphase, der Verdruss ist riesengroß und dadurch beschleunigt sich vielleicht die Suche eben nach Alternativen. Ja, du hast das ja schon in den Gemeinden, also nicht nur im Osten, aber gerade im Osten natürlich, dass immer mehr Parteilose kriegen da eben Ämter, ne? Und das scheint jetzt
Genau.
ja dann eben nicht so logisch sind und irgendwie so Rücksicht auf Parteiinteressen nehmen müssen. Also ich glaube, in die Richtung müssen wir mehr gehen. Wobei das Risiko ist natürlich, ne, kleine Parteien, so italienische Verhältnisse, wo du keine stabilen Regierungen hast, ja, weil zu viele Leute mitmischen. Wir
Ja.
verlernen möglicherweise eben auch Kompromisse einzugehen, weil das war ja der riesige Vorteil von Volksparteien, dass du die unterschiedlichsten Flügeln irgendwie eingebunden hast, ne, die dazu gezwungen wurden, miteinander auszukommen, miteinander zu diskutieren. Deswegen habe ich auch jahrzehntelang, habe ich das überhaupt gar nicht in Frage gestellt mit Volksparteien, finde ich echt super, ne? Aber ne, die, auch die CDU oder die, ne, oder die CDU hat ja eben auch die Rechte eben wirklich mit eingebunden, ne, die da jetzt aber auch keine Heimat mehr fühlen, weil die CDU eben so links geworden ist. Rechts,
Ja.
links, ein bisschen Holzschnitt.
Aber das ist eine Demokratie. Also ich finde, das ist eine Demokratie in Bewegung. Das finde ich gut. Die CSU hatte ja schon vor Jahren mit diesem Freien Wähler, ne, alle, die sich in der CSU nicht mehr heimisch gefühlt haben, sind sozusagen erst unparteiisch geworden und dann hat sich diese Freie Wählerkonstrukt gefunden. Weil das, was ja wirklich jeden einen von uns angeht, ist zu sagen, gibt es eigentlich noch Menschen, die ein Bürgermeisteramt einnehmen? Ne? Wir hören immer, dass die Schulen keine Rektoren mehr finden, weil niemand mehr diesen Job machen will, weil das Für und das Wider als Privatperson in totalen Missverhältnissen ist. Und genauso geht es ja jetzt vielen Gemeinden inzwischen, dass die gar niemanden mehr finden, der überhaupt das Bürgermeisteramt ausfüllen will. Und da spätestens, glaube ich, überlegen sich Menschen schon, Alternativlösungen, aus dem eben Neues entstehen kann.
Ja, im Grunde, ja, das Problem ist natürlich immer bei uns selber eben, ne, wie wir miteinander umgehen.
Ja, auch das.
Jeder kann natürlich selber so ein Lichtblick sein und indem man eben einfach nicht so rumschillt und nur rummeckert und meine Güte, wenn ich mir das hier anhören würde, was ich hier von mir lasse, ne, ich höre mich auch so hart an und so unzufrieden und bitter.
Ja.
Aber wie gesagt, bin ich überhaupt nicht, ne? Ich bin echt ein glücklicher Mensch, mir geht's echt gut. Versuche in persönlichen Gesprächen mich total locker und entspannt. Ich werde nie aggro. Und okay, meinen Seminaren, weil ich so
Das.
verzweifelt bin darüber, wie wenig die Leute leisten und zu leisten bereit sind. Aber sonst, ne, aber was ich auf jeden Fall mache in persönlichen Gesprächen, dass ich lasse alle ausreden. Ich lasse alle ihre Meinung sagen. Ich versuche Leute nicht zu dominieren.
Ja, jetzt, ja, genau. Also, Um mal weg so ein bisschen vom Politischen zu kommen, weil ich habe da eine schöne Analogie, die mir da immer auffällt, wenn ich in Unternehmen, in dem Fall junge Unternehmen oder auch etablierte große Unternehmen wie VW und Konsorten reingucke, das Gefühl habe, auch da ist manchmal das Thema, dass man so produktverliebt ist, dass man diejenigen, für die man eigentlich in dem Fall produziert oder in der Politik Politik macht, eigentlich total aus den Augen verliert und sich dann zwischendrin irgendwann mal fragt, wenn es nicht mehr so gut funktioniert, ja, was läuft denn hier eigentlich falsch? Wir haben doch hier so tolle Produkte, aber warum will die eigentlich niemanden kaufen? Und so geht es ja manchmal in der Politik auch. Da wird ein neues Gesetz konstruiert und man wundert sich, ja, warum werde ich jetzt dafür nicht gewählt und warum sind mir nicht alle dankbar? Haben wir den Blick für diejenigen verloren, um die es eigentlich geht, also die Menschen?
Keine Ahnung, Nick. Ich weiß es nicht. Das ist mir zu.
Ja,
Das
also
ist.
ich finde das sehr konkret in Unternehmen, dass an Kunden in dem Fall und Konsumenten bei den Unternehmen, die ein Problem bekommen, wie gerade VW, dass da vorbei produziert wird.
Ja, VW ist ein schwieriger Fall. Da war halt der Diesel und der hat eben das Unternehmen auf Elektro getrimmt, hat möglicherweise auch vorher mit dem Dieselskandal zu tun gehabt. Ja, nur Elektro ist jetzt gerade an den Menschen vorbei, weil dann eben die Prämien eben weggefallen sind für Elektroautos, aber weil eben das Tankstellennetz eben nicht ausgebaut ist. Also im Grunde ist es ein Staatsversagen, ne? Also zumindest
Nee.
mit dem Netz, ne? Dass es so lange
Leider.
dauert. Also.
Aber nee, VW ist ein Managerversagen. Da bin ich relativ klar mit meinem Blick. Das ist ein Managementversagen. Und in allen anderen Ländern und China vor ganz wesentlich, die haben die E-Autos produziert und importieren die jetzt bei uns, die eigentlich unsere Industrie hätte produzieren müssen, nämlich dass sie für alle bezahlbar sind. Und die denken genauso wie Tesla vom Kunden her und sagen, braucht der die 20. Profilierung hier am Detail, am Fensterrahmen? Oder geht es darum, dass junge Leute sich ins Auto reinsetzen wollen und direkt connected sein wollen mit ihrem Smartphone an der Elektronik von ihrem E-Auto? Das sind so die Sachen, die da gerade hochpulvern
Nein.
und
Auch sein kann, ist, dass Deutschland eben auch nicht so billig produzieren kann. Ne? Deutschland muss natürlich, Deutschland macht ja in Deutschland auch kein großes Geschäft mit den Autos, weil dazu sind eben die Kosten sind eben einfach zu hoch. Deswegen geht es nur über exportieren, durch hohe Preise in China und so weiter. Ne? Und insofern ist es auch hier wieder, die Bedingungen sind, glaube ich, nicht unbedingt so, dass du eben wirklich billig Autos hier produzieren kannst. Oder halte ich jedenfalls für möglich. Ja? Aber was
Oder
hieß denn Löhne runter?
es müssen andere Autos sein.
Ja.
Letztendlich, aber wir haben ja in 2024 doch einige Mutmacher ja mit in unserem Podcast gehabt, die eben in nachhaltige Themen oder in inklusive Themen investieren, beziehungsweise auch Investitionen anbieten. Hat dich da was besonders überrascht? Also wir hatten ja den Ingo Dahms von Capacura, wo man ab 1000 Euro investieren kann. Wir hatten einen Lars, der mit Inklusionsfit große und kleine Unternehmen auf die Vielfalt der Arbeitnehmerinnen hin trimmen möchte, sodass wir auch dem Fachkräftemangel damit vorbeugen können. Hat dir das Konntest du die Modelle, die da verfolgt werden, für dich im Nachgang, ja, hast du einen Punkt gesehen, wo du sagst, ah, das könnte größer werden? Also das ist eine Idee, wenn die größer wird, dann ist das echt ein schöner Wendepunkt.
Weiß ich nicht, ich finde das alles für sich ist das immer eindrucksvoll, wenn Leute irgendwie was aus der Taufe heben und sich für irgendwas engagieren mit Leidenschaft, ein Risiko eingehen. Es hat jetzt nur nichts davon berührt, jetzt so mein Leben wirklich, ne? Also insofern, ja, was berührt
Naja,
an,
aber du.
was mich wirklich berühren würde oder was wirklich helfen würde, abgesehen von diesen abstrakten Appellen, die ich hier auch gerade gemacht habe, dass wir einfach freundlicher umgehen, dass wir gelassener sind, dass wir
Ja,
großzügig sind,
genau. Wie macht man das denn?
dass wir Leute nichts Böses unterstellen und so, ja, da braucht man eben auch die Vorbildfunktion von der Politik oder von in Wirtschaft, von Chefinnen und Chefs, Unternehmenskultur, sowas ist alles wichtig. Ich glaube, was wirklich bedeutsam wäre, ist, wenn wir Städte umgestalten würden, ne? Wenn wir Städte wirklich zu lebenswerten Orten machen würden, wo eben wirklich alte Leute, die statt ins Heim zu gehen, dann spielen die eben auf der Straße, spielen die eben einfach Buhl, weil da eben einfach Sachbahnen sind, ja. Und wo Leute auf Parkbänken zusammensitzen oder wo mehr Wasser in den Städten ist, wo man von mir aus Enten füttert oder was weiß ich, ja. Aber wo Jung und Alt irgendwie zusammenkommen, wo man vielleicht auch mal in den Städten mal irgendwie ein Lagerfeuer macht. Alles sowas, alles streng verboten, überhaupt diese Verbotskultur, ne? Aber auch diese Leute, diese vom Ordnungsamt, die einen irgendwie quälen, immer mit, na, ich will sie ja autofrei haben, die Innenstädte, ne? Aber trotzdem eben, ja, aber dann passiert das eben auch nicht mehr, dass Leute einem auf den Keks gehen, weil die einem irgendwie, was für eine Minute falsch steht, und kriegst du so einen Wisch und musst Geld zahlen. Und es ist alles diese Beschwernisse des Alltags, für die eben Städte letztlich eben auch sorgen. Dass man da einfach so die Städte eben auch so umgestaltet, dass Leute irgendwie da gerne leben, ja, und vielleicht auch möglicherweise gar nicht mehr aufs Land ziehen wollen, weil es in der Stadt so schön ist, weil es da eben auch grün ist, weil da nicht Autos vorbeibrausen, weil es da nicht stinkt und qualmt und so weiter, ne? Sowas alles, die Lebensqualität verbessern, und fürs Land muss man sich eben auch was einfallen lassen, ne? Aber da gibt es ja eben auch Konzepte. Und ja.
Aber das finde ich eine schöne Idee. Also vielleicht kriegen wir es auch in unserem Podcast hin von diesem Metaebene, bla bla und generelle Aufrufe, seid mutiger und macht mehr und seid freundlicher. Vielleicht gucken wir, dass wir mit Themen und auch mit Mutmachern, die mehr so, ja, in dem Fall wahrscheinlich die kommunale Ebene, was da eigentlich passiert, was im Kleinen, was da sprießen kann und was Menschen direkt auch erleben können mit einer Veränderung in Städten genauso wie auf dem Land, dass wir einfach mal gucken, ob wir da nicht den Schwerpunkt in 2025 draufsetzen. Was würdest du davon halten?
Ja, mach mal, ist mal so leicht gesagt, ne, weil ich selber eben auch nicht der Typ bin, der letztlich in die Politik geht. Jetzt kriege ich auch wieder so einen negativen Zungenschlag, weil, wie gesagt, Leute wie ich können sich in der Politik überhaupt gar nicht durchsetzen, ja, weil der Weg ist viel zu mühsam, beschwerlich, du musst in gewisser Weise angepasst sein. Andererseits, wenn ich jetzt wirklich den Arsch in der Hose hätte, eine eigene Partei zu gründen oder eine Bürgerinitiative oder so, kann sein, dass das klappen würde. Aber ja, dazu bin ich dann auch wieder nicht der Typ, ne? Man muss ja auch sehen, wie man selber ist. Ja, da bin ich einfach nicht der Machertyp. Ich krieg's einfach nicht hin, ne? Ich kann halt quatschen, ich habe ein paar Ideen, aber ja, alles nicht einfach. Das Wichtigste ist, glaube ich, tatsächlich, dass man für sich persönlich versucht, wirklich ein anständiger Mensch zu sein, andere Leute wirklich zu bereichern. Ja.
Ja, ich glaube, aber das haben wir in jeder Podcast-Folge auch als Resümee am
Ja.
Ende mitgegeben. Deswegen, ich finde ja deinen Vorwurf, den du machst, da nicht so im, ne, dass man es wieder nicht versteht und diese generellen Aufrufe, dass auch wir versuchen, unserem Podcast da ein bisschen konkreter zu werden. Das sind dann eben Leute, die sagen, ey, ich verzweifle nicht dran, sondern ich packe da Energie rein und schau mal, was ich da dran ändern kann, sowohl in den Städten als auch in Unternehmen.
Ja, aber
Macht einen
was ich eben auch mache,
Riesenunterschied.
merkt's ja meiner Tochter, ne, dass ich eben einfach, da kommen die ganzen schlechten Nachrichten und so weiter. Was ich mache, ist eben ihr zu sagen, Hammer, also ich weise halt auch immer auf das viele Gute hin, was wir haben, ja. Und viele jammern halt, ohne von dem, worüber sie jammern, wirklich betroffen zu sein, ja. Und natürlich ist das jetzt alles auch mit Magdeburg, mit dem Attentat und so, das ist natürlich alles grauenvoll, ne? Nur trotzdem, es macht ja auch gar keinen Sinn, sich davon jetzt niederschmettern zu lassen, sondern, und es berührt die meisten Leute in ihrem Alltag eigentlich gar nicht, ne? So, insofern ist auch niemand damit geholfen, sich davon so niederschmettern zu lassen. Und im Grunde versuche ich auch für meine Tochter, versuche ich immer einzuordnen, hör mal, eigentlich, boah, ey, eigentlich ist das Leben auch toll, ja? Und früher war das jetzt wirklich besser, wo wir Angst hatten vor Arbeitslosigkeit und viele Berufe gar nicht ergreifen konnten, wo wir auch die Angst hatten vom NATO-Doppelbeschluss, wo es auch Kalten Krieg gab. Ja, gehört irgendwie zum Leben auch dazu, offenbar, ja, leider, leider. Man muss
Absolut.
mit abfinden und das Beste für sich draus machen. aber eben nicht resignieren und lieber mal mehr raus in den Wald, ja. Und klar, wenn du immer vor deinem Laptop da sitzt oder vor deinem Handy und dich anstecken lässt von irgendeinem Scheiß, ey, Leute, geht raus, ja. Geht raus in die Natur und seid nett zueinander. Ja. Lächelt wirklich, es ist so simpel eigentlich, sich anzulächeln, ja, zu bewegen, ja, Sport zu machen, sowas alles, ne, gesund zu
Sich zu
essen.
bewegen. Naja, also der Punkt, den hatten wir ja auch bei der letzten Folge, als wir auch über Zuversicht gesprochen haben. Also mehr Informationen, was wir inzwischen haben. Also das schüttet uns zu mit Informationen und es macht uns leider nicht fröhlicher, ne? Weil natürlich, ich glaube schon der Unterschied, und das hatten ja auch die zwei, drei Generation Z-Gäste, die wir hier hatten, uns Boomern vorgeworfen, dass wir eben A, das Thema Klima schon in den letzten Jahrzehnten vergeigt haben. Also wir sind natürlich geflogen rund um die Welt, ohne aber zu wissen, dass das eben auf Dauer gar nicht so mehr möglich ist. Jetzt wissen wir es. Jetzt ist die Frage, was macht die Boomer-Generation damit? Sind wir diejenigen, die sagen, wir hatten es schon, deswegen machen wir hier weniger? Also ist das Thema Verzicht weiterhin auch ein Thema?
Nein, alles viel zu groß. Meine Güte, dieser Typ da von der letzten Generation, der da auf der Straße gesessen hat, sich festgeklebt hat und dann irgendwie wenig später auf Kreuzfahrt war. Okay, das sind einzelne Leute vielleicht, ja. Aber du kannst als einzelner Mensch, kannst jetzt auch nicht die Welt retten und du kannst nicht die Demokratie retten und du kannst nicht das
Nein.
Klima retten, ja. Und
Nein.
auch dich niederschmettern zu lassen, halte ich auch für falsch, ja.
Aber du kannst dein Mindset natürlich, das zu resetten bedingt schon, dass du dich nicht hinsetzt und sagst, ich mache das jetzt, sondern das kommt ja meistens, indem man etwas tut und merkt, ah, es gibt mir auch was zurück, wenn ich mich zum Beispiel für andere Leute einsetze. Oder wenn ich etwas freundlicher im Alltag bin, ah, dann werde ich ja auch mehr angelächelt. Also ich glaube schon daran, dass so eine Verhaltensänderung nur dann letztendlich eintritt, nicht wenn ich es mir theoretisch vornehme. Das ist dann der 10-Punkte-Plan im Januar, wie er jetzt wieder ist. Und im Februar merke ich, ach, das klappt alles gar nicht. Sondern dass ich in kleinen Schritten an mir selbst gucke, wenn ich mal lächle, ach, dann lächeln die anderen zurück. Wenn ich mich dann besser fühle, dann werde ich es wahrscheinlich weitermachen. Wenn es
Ja,
keinen
das,
Unterschied macht, dann lasse ich es wieder, ne?
genau.
Also.
Genau, das wirklich, kann man wirklich nur jedem empfehlen, ne? Wirklich mal durch die Stadt zu gehen und mal Leute anzulächeln, weil die lächeln einem zurück. Aber wir kommen natürlich ziemlich schnell dann doch immer wieder in die Politik, ne? Du kannst natürlich weniger, ich könnte jeden Tag eine Tüte Chips essen, mache ich aber nicht, weil ich da diszipliniert bin. So, ne? Aber ich finde, die Politik kann eben schon dafür sorgen, zum Beispiel eben, dass das Schulessen eben besser ist, sodass die Leute, die Kinder eben wirklich Bock haben, sich freuen aufs Mittagessen und wirklich was Gesundes zu sich nehmen. Du kannst den Zuckergehalt von Speisen, kannst du eben einfach verringern, du kannst den Salzgehalt verringern. Die Engländer haben ja diese Steuer, diese Zuckersteuer, das hat total was geholfen,
Ja.
ne? Weniger Fettleibigkeit. Aber da ist
Absolut.
eben der Staat, unsere Gesellschaft so kapitalistisch eben einfach auch geprägt und da könnte sich eben auch was verändern. Du brauchst, also insofern brauchst du eben auch Regeln, ne? So, du kannst ja da durchsetzen, dass du in der Schule regelmäßig Sport machst und dass die Leute sich bewegen, wie in zivilisierten Staaten wie Frankreich auch, ne? Da müssen sich die Kinder jeden Tag bewegen und guck dir auch mal an, die sehen ja auch, sind auch viel schlanker, ne? Haben natürlich auch andere Essgewohnheiten und so, ne? Aber insofern, da kann ein Staat und Gemeinwesen kann schon eine ganze Menge machen. Und das ist besser, als die Verantwortung den Einzelnen zu überlassen, die da mit schlechtem Gewissen rumlaufen.
Ja, du weißt aber, sobald man ans Schnitzel geht, von den Einzelnen, also dann wird es natürlich schnell sehr grenzwertig, ne? Dann wird die individuelle Freiheit, wir haben diese Themen, diese Übergriffigkeit vom Staat. Der Veggie-Tag ist schon lange her von den Grünen, aber es hat ja einen Grund, warum zum Beispiel Herr Söder meint, er muss sich permanent mit einer Bockwurst oder mit einer Bratwurst fotografieren lassen oder einem Döner in der Hand. Na?
Die Sache ist, glaube ich, die, was für mich wäre einfach ein guter Kompromiss. Klar, da würden auch wieder viele Leute schreiben, aber was wirklich gar nicht geht, ist, dass wir Tiere quälen. Ne? Also das geht gar nicht, also dafür müssten wir alle in der Hölle schmoren, die es meines Erachtens nicht
Das
gibt.
tun wir vielleicht auch.
Aber Tag für Tag Tieren antun. Und deswegen wäre es ganz einfach. Man muss einfach Regeln erlassen, ja, die dafür sorgen, dass alle Tiere vernünftig gehalten werden. So, das führt dazu, dass Fleisch dann natürlich teurer wird. Ja, so ist dann so. Dann schreien wieder natürlich einige unsozial. Ist mir in dem Fall auch egal, weil es gibt keine Rechtfertigung dafür, Tiere zu quälen. Punkt. Ja. So, und dann würde eben auch weniger gegessen. Da können die Leute aus artgerechter Haltung, wenn die Bockwurst und Schnitzel verzehren, ist mir doch wurscht. Ja, sollen sie dann machen. Ja. So, aber muss eben auf der Grundlage von moralischen, also von Werten muss irgendwie so eine Gesellschaft organisiert sein. Und das ist eben nicht wirklich tiefst unmoralisch, ne? Und ich glaube, das macht auch was mit Leuten. Dieses ganze Leid, was wir da Tag für Tag produzieren, ich vermute mal, das macht was mit Menschen, weil wir irgendwie doch ein schlechtes Gewissen haben und das irgendwie wegdrücken müssen, ne?
Ja, also, weißt du, naja, du sagst jetzt Moral, aber würden Politiker sich hinstellen und sagen, okay, ab morgen machen wir nur noch Haltungsform 1 und nicht mehr die 5 oder ist es umgedreht? Also es gibt ja schon die Haltungsform genau. Ich glaube, es ist wie ein Unternehmen. Du musst die Leute mitnehmen. In Unternehmen heißt das dann so schön im Neudeutsch Change Management oder Transformation. Also es geht in kleinen Schritten, aber, und da gebe ich dir recht, also wir brauchen eine Zielsetzung. Also wo ist die Karotte, warum es sich lohnt, sich auf diesen Weg zu begeben, der erstmal mühsam ist, weil er bedeutet, ich muss irgendwas in meinem Leben anders machen. Das ist immer mühsam. Na, das merkst du beim Rauchen aufhören, bei weniger Zucker essen, keine Ahnung, weniger Alkohol trinken und so weiter. Es ist ja wahnsinnig mühsam, aber wenn ich eine Karotte, die schön leuchtet, vor mir hängen habe und das fehlt, das finde ich, fehlt sowohl in der Politik als auch in der Wirtschaft. Warum soll ich das alles tun als Bürger Deutschlands?
Insofern, hier müsste man eben ansetzen, und das stimmt, das sind natürlich Leute, und auch da hasse ich wirklich die Bild-Zeitung für, dass die natürlich auch dann Treiber ist, dass man da nicht was verändern kann, was gesunde Lebensmittel angeht, ne? Aber im Grunde, man kann doch das positive Bild zeigen, wie ich es gerade auch versucht habe, dass man eben wirklich ohne Reue wirklich eben Fleisch isst, ja? Weil man eben weiß, dass diese Tiere, die wurden einfach vernünftig gehalten. Das war eben einfach, ja, denen hat man ein würdiges Leben irgendwie auch ermöglicht, ja? So, und ich glaube, ist das nicht ein schönes Bild, dass man auch kein schlechtes Gewissen haben muss, dass das Fleisch, das wir essen, dass das vernünftig, ja, dass das
Ja,
alles vernünftig
absolut.
ist?
Aber wir wissen schon seit Jahrzehnten, dass die Hühner da nicht so toll gehalten werden, die Schweine auch nicht. Ich würde ja von der anderen Seite kommen und da hatte ich auch eine junge Frau da, die sich damit beschäftigt, die ist in diesen Agritech, also wo es darum geht, also die Ernährungssicherheit zu erhalten, weil wir wissen, dass wir mit so vielen Menschen in den nächsten Jahren weltweit gar nicht mehr so viel Fleisch essen können, wie wir es derzeit tun in der ersten Welt. Das muss man ja auch immer einschränkend sagen. Und wenn es zunehmend der restlichen Welt auch besser geht, wollen die auch Fleisch essen. Und da waren wir schnell an dem Punkt, wenn man so einen Blindtest machen würde, ne, mit einem Schnitzel. Also einem Schnitzel vom Schwein und Schnitzel von Pflanzen basiert, dann wäre es wie viel mit vielen Blindtests, dass man wahrscheinlich gar keinen Unterschied merken würde. In dem Moment, wo ich es aber weiß und mir jemand sagt, du darfst das Schweineschnitzel nicht mehr essen, du musst jetzt das pflanzliche Schnitzel essen, kriegen die Leute ja so eine Krawatte, ne? Weil wer erlaubt sich, dir, Markus, zu sagen, du darfst das Schweineschnitzel jetzt nicht mehr essen?
Ja, das hatten wir auch beim Sicherheitsgurt, im Auto, das hatten wir beim Rauchverbot und so weiter, ne? Dann formiert sich auch immer Widerstand. Deswegen kommt es eben auch darauf an, dass man eben verantwortungsvolle Politikerinnen und Politiker eben hat, ja, die dann eben, ja, die dazu eben beitragen, dass das Klima sich eben nicht so aufheizt, ne? Ja.
Ja, also viele Themen weiterhin. Es wird kein langweiliges Jahr werden, aber ich würde jetzt mal als Aussicht, weil ich finde es einen schönen Punkt, den du mir da mitgegeben hast, ob wir nicht versuchen, mal mehr im direkten Umfeld, wie Städte besser lebenswerter werden können, inklusive Ernährung, Freizeitbewegung und was es für einen Typ Politiker dazu braucht, was es für Medien dazu braucht, dass man die Menschen dazu mitnehmen kann, wie es immer so schön heißt. Obwohl ich hasse dieses Menschen mitnehmen, das finde ich immer so ein Blöder. Also davon begeistern kann zu sagen, ey, da sind wir mit dabei, weil wir können Karotten definieren, die uns sagen, dafür lohnt sich's. Das
Also ich
probieren wir
glaube,
mal.
da ich ja Journalist bin, dann nochmal wirklich echt, man kann eigentlich nur an die Medien appellieren, dass sie auch diesem ganzen Dreck da in den sozialen Medien, dass die was entgegensetzen. Ne? Ich verstehe das sowieso nicht mehr, dass man auch irgendwas glaubt, was da gesagt wird. Jetzt irgendwie mein Nachbar erzählte mir jetzt letztlich eben, dass die Frau von dem Selenskyj, von dem ukrainischen Präsidenten, dass sie ein
Ja,
Sportwagen.
das hat er erzählt,
Also das hat
genau.
genau. Und
Hat er
dann
noch mal reagiert?
ja, komischerweise, ich habe das dann recherchiert und dann hat er gesagt, okay, geb ich dir recht, ja, und gebe ich dir auch recht, dass das bei Qualitätsmedien eben nicht passiert. So, ne? Aber
Genau.
die Frage eben trotzdem, ob die Medien das nicht nochmal auch vielleicht ein bisschen, ja, dass sie eben noch qualitativ hochwertiger eben schreiben, um wirklich eine Alternative zu bieten, damit man denen
Ja.
aber auch. Und da muss der öffentlich-rechtliche Rundfunk, hat er eine besondere Verantwortung, der einen dazu zwingt, Gebühren zu zahlen. Und die müssen nun wirklich ausgewogen sein, ja. Und
Ja.
wirklich quellensicher. Und da darf nicht so viel die persönliche Meinung rüberkommen, wie sie aber immer noch kommt, ja. Auch dieser Erziehungsgedanke und so weiter. Also die müssen noch hochwertiger werden, ne?
Aber das wird spannend, weil auch für Qualitätsjournalismus muss man ja bezahlen.
Ja.
Ne? Und insofern geht es natürlich darum, wenn ich mich über die sozialen Medien kostenfrei, was es ja auch nicht ist, weil ich bezahle mit meinen Daten. Das wäre vielleicht mal ein Thema, was mehr in den Mittelpunkt rücken müsste. Es ist nichts kostenfrei, was ich in den sozialen Medien mache. Ich bezahle immer mit meinen Daten und Daten brauche ich, um KI-Modelle in der Zukunft überhaupt füttern zu können. Also es hat ja einen Grund, warum die so funktionieren. Aber da wird es ja spannend, weil da können wir ja selbst im Kleinen gar nichts machen, ob TikTok bestehen bleibt. Ne? In USA soll TikTok ja verboten werden. Es gibt andere, viele kleinere Länder. Ich habe jetzt gelesen, Moldawien oder irgend so ein kleines Land, die haben auch für ein Jahr lang unter 16-Jährigen jetzt verboten, soziale Medien zu konsumieren. Also wie man das umsetzt, das wird auch spannend. Insofern vielleicht auch mehr in andere Länder gucken, die mit denselben Themen ja alle konfrontiert sind und was gibt es da für Lösungen und daraus lernen und nicht immer nur am weißen Papier anzufangen zu konstruieren. Vielleicht
Genau.
gucken wir da auch mehr ein bisschen, dass wir Beispiele aus anderen Städten, anderen Ländern, wo etwas schon funktioniert und klappt und mehr in Lösungen weiterhin zu diskutieren. Das wünsche ich mir für 2025 für uns. Okay? Also, jetzt kommen wir erstmal gut rein in dieses 2025 und du als glücklicher Mensch, das finde ich faszinierend. Das war ein schönes Entree. So einen schönen Abgang kriegen wir gar nicht mehr hin, wie du auch. Aber wir bleiben weiterhin froh und suchen kleine Momente des Glücks jeden Tag.
Genau, so machen wir es.
Also, bis Markus.
Danke, ciao.
Danke dir fürs Reinhören in unseren Podcast. Und lass uns sehr gerne ein Like da, teile uns mit Freunden und Familie und am besten abonniere unseren Podcast, um immer wieder Anregungen von Mutmachern zu erhalten, wie wir alle mehr Arsch in der Hose zeigen können für mehr Nachhaltigkeit und Vielfalt in unserem Leben. Bis zum nächsten Mal.